die sagen, jeder Hund muss abrufbar sein. Ganz ehrlich, ich staune manchmal, wie viel Leidensdruck Menschen für ihren Hund aushalten.
Hundewerk-Podcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischen Napf und Netzwerk. Wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern. Heute haben wir jemanden zum Gast, die in der Berliner Hundeszene eigentlich niemand mehr vorgestellt werden muss. Und trotzdem möchten wir das heute hier sehr gerne tun. Marion Pepper ist Hundetrainerin, Verhaltensbiologin und Inhaberin der Hundeschule Pepper in Berlin. Seit über 20 Jahren arbeitet sie mit Hunden und Menschen, hat Vereine mitgegründet, Tagungen organisiert, geforscht und so ganz nebenbei auch noch ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt nicht irgendein Buch, sondern eigentlich wird es in der Hundeszene sehr erwartet. Und zwar ist es Bruchsignale bei Hunden. Es erscheint dieses Jahr, also 2026, im August im Kosmos Verlag. Entstanden ist es aus eigener Forschungsarbeit, aber dazu später mehr. Marion ist nicht nur Trainerin, sondern auch Mitbegründerin des Berufsverbands der Hundebetreuer und Dogwalker, kurz BHD, und hat daran mitgewirkt, dass in Berlin heute ein vernünftiger gesetzlicher Rahmen für professionelle Dogwalker existiert. Das hört sich für mich nach Engagement an, also vor allen Dingen nach viel Arbeit. Marion, schön, dass du heute hier bist. Willkommen im Podcast Zwischen Napf und Netzwerk.
Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Wir starten direkt mal. Wir haben ja Gemeinsamkeiten. Wir sind beide Biologin mit dem Schwerpunkt Verhaltensbiologie und Hundetrainerin. Das ist tatsächlich sehr spannend, denn eigentlich denkt man immer, Biologie und Hundetraining, das geht so Hand in Hand. Und trotzdem ist der Weg dahin ja für viele gar nicht so geradlinig, wie oft angenommen wird. Wie ist das bei dir zustande gekommen?
Tatsächlich mehr zufällig. Also ich wollte schon immer einen Hund haben und bin dann während des Studiums über Freunde im Prinzip dazu gekommen, in der Hundeschule ausgebildet zu werden, die zu übernehmen. Und ja, letztendlich lief das dann irgendwie so Hand in Hand und irgendwann stand man da und dachte, okay, dann mache ich das. Das ist toll, das macht Spaß, das ist meins.
Also es war genauso wenig geplant, wie es bei mir geplant war, ja?
Ja, ursprünglich wollte ich als sechsjährige Löwin in Afrika erforschen und als ich anfing zu studieren, wollte ich vor Menschen sozusagen in Ostafrika ausgraben und so hat sich das dann sehr verändert. Fledermäuse war eine ganze Zeit ein Highlight in meinem Studium, aber ja, am Ende bin ich bei den Hunden gelandet und sehr froh darüber.
Also ich kann es mir auch nicht mehr wegdenken, deswegen, es war schon gut, wie es passiert ist, aber es war auch nicht geplant. So. Deine ersten Schritte in dieser Hundeschulbranche hast du unter anderem in einer Hundeschule gemacht, sagen wir mal, die heute nicht mehr so ganz deinem Vorbild entspricht. Und trotzdem sagst du, dass es eine lehrreiche Zeit für dich war. Erzähl doch mal, was dir diese Erfahrung gebracht hat, und was du heute anders machst.
Also es war tatsächlich, ich weiß, auf welche dieser Erfahrungen du anspielst. Es gab ja einige, aber diese eine war, ja, also das überstrapazierte Wort Gewalt, in dem Moment würde ich sagen, das war dort vorhanden tatsächlich. Der Umgang mit den Hunden, es wurde nach außen, war alles so, es schien alles toll, ich kann alles, ich bin super im Hundetrainieren, ich kann alles hinkriegen. Und letztendlich versteckte sich dahinter einfach nur ein sehr harter Umgang mit den Hunden, der halt wirklich versteckt wurde. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe halt wirklich gelernt, was ich nicht mache. Und ich habe aber auch gelernt, warum ich es nicht mache. Also ich bin jetzt nicht einfach nur, dass ich dastehe und sage, so geht man mit Hunden nicht um, sondern ich habe es halt live erlebt. Ich habe auch tatsächlich, und ich glaube, das können wenige Trainer von sich sagen, den Hund in einer tatsächlichen erlernten Hilflosigkeit erlebt. Und damit meine ich nicht passive Demut, was wir ständig sehen, sondern ein Hund, die Augen waren wie tot, der saß eine Stunde lang da, der war einfach nicht, ich würde sagen, in seinem Körper anwesend. Es klingt krass, Und wirklich, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran
Ja,
denke.
ich auch gerade.
Und das war wirklich brutal. Und das sind Erfahrungen, die mir viel gebracht haben, um einfach auch zu relativieren. Also, wo fängt Gewalt an? Wo hört sie auf? Wie gehe ich mit Hunden um? Was ist eine vertretbare Grenze, die ich setze? Und wo sind wir weit jenseits davon? Also, ich habe sehr, sehr viel gelernt, aber ehrlicherweise habe ich mich auch nachts fast schon in Schlaf geweint. Also, es gab einen Grund, dass ich dort bleiben musste, weil ich eine Zusage für das Ende dort terminlich hatte, die ich nicht canceln konnte. Und ansonsten wäre ich gegangen irgendwann. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe extrem viel gelernt, aber halt die Don'ts eher als die Do's.
Ja, aber genau, es hat ja doch immer irgendwie auch einen Sinn, das dann zu lernen und zu sehen, was man genau anders machen möchte. Und du hast ja dann auch einiges anders gemacht. 2012 hast du deine eigene Hundeschule gegründet. Das ist ja auch immer noch mal ein Schritt. Also ja, viele von uns, ich sag mal, kann ich das schon sagen, alte Hasen? Ja, ne?
Die jungen Hasen.
Ja, die Jungen, also die länger,
Nein.
nee, warte mal, länger jung gebliebenen, so. Wir haben ja wirklich diesen Weg über, wir haben in Hundeschulen gelernt. Ne? Damals gab es ja auch noch gar nicht so diese Ausbildungswelt, die es und Fortbildungswelt, die es heute gibt. Also die Möglichkeiten hatten wir noch gar nicht. Heißt, wir sind wirklich in Hundeschulen ausgebildet worden. Und haben da ja dann auch eine Zeit lang gearbeitet. Und dann kommt ja erst dieser Schritt, dass man seine eigene Hundeschule gründet. Und den bist du 2012 gegangen. Wenn du da nochmal zurückblickst, war das ein großer Schritt für dich? Oder war das eher so, dass du sagst, okay, das war einfach der Folgeschritt, es war klar, dass das irgendwann kommt?
Ja, ich war ja sehr viel mit Hunden unterwegs und habe sehr viel in dem Feld gemacht. Und das war dann einfach nur, okay, jetzt melden wir das Gewerbe an und machen dann die eigene Hundeschule auf. Also das war, eigentlich war das Aufregendste, im Gewerbeamt zu sitzen und nicht zu wissen, wie man Gewerbe anmeldet.
Wo mache ich das Kreuzchen?
Ja, so ungefähr.
Ja. Gut, wenn heute jemand zu dir kommt in deine Hundeschule, also in die Hundeschule Pepper, was erwartet ihn oder sie dort und wie sieht dein Angebot aus?
Ich mache sehr, sehr viel Einzeltraining tatsächlich. Also oft sind es einfach Leute, die im Alltag kleine bis große Themen mit ihren Hunden haben. Ob das jetzt ist, der Hund hat sein Verhalten verändert, das kann sein, weil die Besitzerin schwanger ist und dann fangen viele Hunde an, Fremde eher wegzuhalten, anders sich zu verhalten, mehr zu bellen vielleicht. Da machen sie sich Sorgen, wenn das Kind da ist, dann wacht es ja auf, wenn der Hund bellt. Das sind also Befindlichkeiten einfach, die ihre Berechtigung haben. Also das Wort Befindlichkeiten soll das jetzt nicht abwerten. Aber auch große Themen, wenn der Hund auch im Haushalt beißt, auch seine eigenen Leute beißt, Fremde beißt. Oder halt, was wir natürlich mit vielen Tierschutzhunden haben, um Gottes Willen nicht mit allen, sind immer wieder Ängstlichkeiten in verschiedenster Form, von komplett panisch bis leicht zu erschrecken, ist ja alles dabei. Dann auch medizinische Sachen. Also ich bin kein Tierarzt und ich habe auch nicht vor, Diagnosen zu stellen oder ähnliches. Aber es sind halt immer wieder Fälle dabei, wo halt medizinischer Hintergrund ist, wo man halt dem Hund ansieht, okay, ich habe eine Vermutung, das könnten Schmerzen sein, das kann eine stoffwechselbedingte Erkrankung sein, das kann und so weiter. Und dann muss halt auch mit dem Tierarzt Rücksprache gehalten werden und kooperiert werden. Eine gute Freundin von mir ist Tierärztin und die kann ich auch immer ansprechen und da nochmal Rückmeldungen bekommen. Aber sowas finde ich extrem spannend, solche Fälle zu lösen, wenn man sagt, also das ist eigentlich unlogisch für den Hund, vom Hundeverhalten her. Haben wir da vielleicht eine Deprivation wegen der Aufzucht, also eine Reizdeprivation in dem Falle, oder haben wir eine körperliche Ursache in irgendeiner Form? Und sowas macht mir irre viel Spaß. Und ja, da ist, wenn man das so sagen darf, meine Trefferquote bisher ganz gut, zu sagen, ach, da ist was Organisches, lass mal weiter checken. Es gibt auch Hundetrainer, die schicken jeden Hund mit Problemen erstmal zum Tierarzt, zu denen gehöre ich natürlich nicht. Aber ja, das macht mir eine Menge Spaß. Also hauptsächlich Einzeltraining und Probleme lösen, dass die Menschen einfach wieder Spaß mit ihrem Hund haben. Das kann auch sein, dass es jemand ist, der seinen ersten Hund hat, der einen jungen Hund hat, der einfach nicht weiß, wie er diesen Hund formen kann. Das macht so ein bisschen mit am meisten Spaß, wenn man einfach Probleme verhindern darf. Wenn man die Leute begleiten darf, wenn man einfach die Weichen richtig stellen kann, den Leuten zeigen kann, wie es geht, damit die dann eben einen entspannten Alltag mit ihrem Hund haben. Und dann trifft man die irgendwann im Wald und sagt, Mensch, läuft ja super. Und die sind begeistert. Das wärmt das Hundetrainerherz sehr. Und ich habe auch einen Hundeplatz, auf dem ich eine Gruppe habe, auf dem ich Welpengruppen habe oder eine Welpengruppe. So viele sind es auch nicht. Aber ja, also Gruppen mache ich auch. Aber vornehmlich tatsächlich Einzeltraining, Beratung, Problemlösung.
Das heißt, also du begleitest sowohl Ersthundebesitzer von Welpe bis Erwachsenenhund, als auch die mit Problemen zu dir kommen und eventuell auch schon in, ja leider dann manchmal 2, 3 Hundeschulen waren.
Ja, mittlerweile muss ich sagen, ich habe einige Kunden, die dann teilweise schon in 6, 7 Hundeschulen waren. Denn auch, was ich leider sagen muss, und das ist wirklich schade, denen mit relativ einfachen Problemen nicht geholfen werden konnte. Aber es gibt auch Kunden, dem einen habe ich jetzt empfohlen, sich zu überlegen, ob er nochmal einen Termin haben möchte, weil er einfach in 5 Terminen auch nichts umgesetzt hat. Und dieser Hund ist wirklich gefährlich. Und die gibt es halt auch. Also, und dann muss man auch als Trainer, und das können Kunden von mir erwarten, dass ich ehrlich bin. Also ich fahre nicht 25 Mal hin und kassiere Geld für etwas, was nichts bringt, sondern ich bin dann auch der Trainer, der sagt, okay, wir haben jetzt verschiedene Sachen durch, du kannst jederzeit mit mir reden, das möchte ich nicht, das kann ich nicht, wir können gucken, ob es Alternativen gibt, aber irgendwann muss ich dann halt auch sagen, da ist mein Latein jetzt am Ende, dann bin ich vielleicht nicht der richtige Trainer. Vielleicht ist es nicht der richtige Hund, vielleicht sind die Umstände schwierig. Das ist halt immer so eine Sache, die kann passieren, die ist zum Glück sehr selten. Aber Ehrlichkeit ist mir im Umgang mit Kunden sehr, sehr wichtig und natürlich auch ein respektvoller Umgang. Also nicht einfach nur den Kunden anbrüllen, er müsse jetzt das anders machen, sondern einfach erklärend, respektvoll und ehrlich sein.
Da fällt mir gerade eine Red Flag in meiner Ausbildung ein. Ich hatte, mein damaliger Chef hat es wirklich in jeder Stunde geschafft, dass irgendeine Kundin angefangen hat zu weinen. Und dass du das jetzt gerade so gesagt hast, ja, respektvoller Umgang ist für mich völlig normal, aber ja, auch ich habe das damals anders nicht erlebt. Was ist so wichtig, ehrlich zu sein, aber trotzdem immer noch auf Augenhöhe und respektvoll, damit die Leute einfach auch wissen, wo sie dran sind. Und manches braucht einfach so viel Zeit, ne? Also dann denkst du so, ich sehe gar nichts. Passiert nichts und da müssen wir ja dann auch mal sagen, atme durch, es braucht Zeit. Wir sind auf dem Weg.
Ja, letztendlich kommt ja jemand zu einem und gibt einem natürlich auch Geld. Wir leben ja davon, weil er Hilfe sucht. Und das, finde ich, muss man immer respektieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich fordere auch mittlerweile, dass sie mitarbeiten.
Natürlich, man kann nicht helfen, wenn der Kunde einmal auftaucht und dann, ne? Also eine der lustigsten Geschichten war wirklich, es war eine Kundin. Der hat man dann gesagt, okay, pass auf, wir machen das jetzt so und so. Dann hat sie gesagt, das funktioniert nicht. Dann habe ich ihr mit ihrem Hund gezeigt, dass es funktioniert. Dann hat sie das einmal umgesetzt und es hat funktioniert. Dann hat sie gesagt, nee, das geht aber nicht. Und ich habe mir dann teilweise für normale Sachen so irgendwann 2, 3, 4 Sachen ausgedacht, wie man noch rankommen könnte. So Leintraining gibt es ja gefühlt 100 Möglichkeiten. Einige funktionieren, viele nicht, aber es gibt ja mehrere Optionen. Und nach ein paar Wochen habe ich immer gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen kann, weil alles, was ich dir vorschlage, willst du nicht, kannst du nicht, funktioniert nicht. Ich zeige dir, dass es funktioniert, du sagst, es funktioniert nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich kann dir einfach nicht mehr helfen. So. Und es war ein total nettes Gespräch. Sie war auch super nett. Und wir sind zurück am Auto. Also, wir waren im Auslaufgebiet. Sie sind zurück am Auto und sie sagt, und wann machen wir den nächsten Termin? Und dann hat sie wirklich. Ich glaube, sie hat einfach mich dafür bezahlt, dass sie sich darüber beschweren kann, wie nervig ihr Hund ist. Und sie wollte diese
Ja.
Termine. Es war komplett klar, das es für sie nichts bringt. Wir hatten das komplett geklärt. Wir waren total ehrlich und offen miteinander und sie wollte trotzdem weitermachen. Und irgendwann habe ich die Reißleine gezogen, aber eine Weile habe ich ihr das noch gegönnt. Aber da ging es wirklich nur darum, dass sie jemand wollte, mit dem sie über den Hund reden kann. Das gibt es manchmal auch.
Ja. Ich glaube, da hat jeder so seine Erinnerungen auch an bestimmte Teams.
Ja.
Aber wenn es für die beiden passt, dann passt es ja auch. Dann ist es okay.
Und da kommt wieder die Ehrlichkeit ins Spiel. Sie wusste
Ja.
es, ich wusste es und alle waren fein damit.
So, du bist Hundetrainerin und Verhaltensbiologin. Da stellt sich immer die Frage, merkt das der Hund bzw. merkt das der Mensch, was du beides bist? Was unterscheidet so deinen Ansatz von so einer ganz klassischen Hundeschule?
Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr theoretisch und verkopft an Dinge rangehe und dass ich auch in den Erklärungen, ich kann das einfach runterbrechen, aber ich muss halt für mich immer darauf achten, weil ich so viel im Hinterkopf habe, was dann auch vielleicht an Stoffwechselprodukten im Gehirn vor sich geht, was dann vielleicht an Hormonen rumgeistert, was vielleicht und so weiter, dass man da wirklich das auch als Biologin immer darauf achten muss, das einfach runterzubrechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Ärzten bin oder anderen Biologen, dann reicht manchmal nur so ein Stichwort, das ist übrigens, das geht übrigens über Dopamin. Und dann kommt so ein, ah, alles klar. Das kann man natürlich mit Leuten vom Fach, die wissen, was Dopamin macht, gerne machen. Die freuen sich dann auch. Aber da muss man halt immer gucken, dass man bei den normalen Hundemenschen im Einfachen bleibt. Und ich würde sagen, es fällt mir sehr viel einfacher aktuell, wenn ich aktuelle Ergebnisse, wenn ich Studien lese oder Interpretationen von Studien lese, mir die Studie anzugucken und die einzuschätzen. Es wird ja oft gesagt, da gibt es eine Studie, die entspricht dem, was ich denke, und das ist jetzt die ultimative Wahrheit. Und wenn wir als Wissenschaftler ehrlich sind, eine Studie sagt gar nichts. Und erst
Genau.
wenn diese Studie mehrfach belegt, widerlegt, auseinandergenommen, mit Abers versehen und unter der Bedingung ist das so, unter anderen nicht, erst dann kann man ja wirklich Dinge belastbar sagen. Und ich glaube, es fällt mir sehr viel einfacher, diese Dinge realistisch einzuschätzen. Und es hilft mir auch sehr, was diese ganzen Krankheiten angeht, was stoffwechselbedingte Sachen angeht, dass ich da einfach, wenn wirklich eine organische Ursache da ist, viel schneller einen Hintergrund auch finde und verstehe, als wenn ich jetzt das ganze Studium natürlich nicht hinter mir hätte.
Auf jeden Fall. Aber du hast recht. Wir müssen immer darauf achten, dass wir es halt so erklären, dass es halt auch jeder verstehen kann. Ich hatte glücklicherweise damals einen Prof, der immer gesagt hat, du schreibst das bitte alles so, dass deine Oma das auch versteht. Deswegen kann ich das gut.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und da muss, also ich kann das, aber ich muss schon dran denken, auch das zu machen tatsächlich, ja. Und ja, nein, also es ist tatsächlich, geht es in Richtung Verhaltenstherapie natürlich in vielen Fällen. Also Sitzplatz, Fuß auf dem Platz, das ist schön. Wenn du mich fragst, was ein Hund können muss, was jeder Hund können muss, ultimativ, würde ich sagen, jeder Hund muss abrufbar sein. Aus dem besten Fall jeder Situation. Also eigentlich aus jeder Situation. Ein Hund muss abbrechbar sein. Egal wie ich das trainiere, lass das. Spring den nicht an, friss das nicht. Das kann lebenswichtig sein. Und er muss bei mir bleiben. So, das sind drei Dinge. Und die Kür wäre, wenn ich dann noch sagen kann, bleib dort. Also den zum Beispiel ablegen oder hinsetzen kann. So, also drei Dinge, vielleicht noch mit Sternchen, mit dem bleib dort. Dann kann im Alltag, in der Gesellschaft, wie mit meinem Hund, wenig passieren. Dann kann ich den, kann ich sagen, spring dir nicht an, komm zu mir, bleib bei mir. Was soll noch passieren? Dann kann ich den anleihen, kann
Genau.
ihn absichern, was auch immer. Wer jetzt unbedingt meint, dass der Hund Pfote geben muss, dass der Hund Sitz und Platz und sich im Kreis drehen können muss, der kann das total gerne machen. Das ist schön, das ist Beschäftigung, das kann man anderen Leuten zeigen, wenn der Hund Tricks kann. Das ist fürs Ego super. Ich bin total dabei. Wir üben zum Beispiel in einer Gruppe, wenn mir die Leine runterfällt, bleibt der Hund stehen. Einfach mit dem Hintergrund trage ich meine Einkäufe und mir rutscht die Leine raus. In der Stadt bleibt der Hund stehen, ich kann schon mit dem Fuß auf die Leine treten. Das sind praktische Dinge. Aber diese drei Dinge finde ich essentiell. Und alles darüber hinaus macht Spaß, erleichtert mir den Alltag, ist herzlich willkommen. Aber wichtig finde ich diese drei Dinge. Das
Auf
wären
jeden
so meine
Fall.
Basics, ne? Und dann geht halt viel, was ich mache, halt in die Richtung, Lebensqualität, also beiß nicht in irgendwelche Leute rein oder in die Besitzer rein. Halt diese Dinge, ne? Bell nicht am laufenden Band. Natürlich kriegen wir auch Anrufe. Ich wohne in einer hellhörigen Mietwohnung und mein Hund bellt die ganze Zeit, wenn was im Treppenhaus ist. Und dann kommt raus, dass sie sich halt einen Spitz gekauft haben, wo man als Trainer halt auch sagen muss, ja, die sind auf Bellfreudigkeit gezüchtet. Wir können uns Mühe geben, aber es gibt sicherlich ein paar Grenzen an der Stelle. Aber grundsätzlich halt wirklich, dass der Alltag Spaß macht mit Hund. Das ist meine Hauptpriorität, den Leuten Spaß mit ihrem Hund im Alltag zu bescheren oder wiederzubringen.
Und also auch ein gemeinsames gutes Leben. Also, weil sonst hast du ja dauernd diese Spannung da. Das ist ja, das ist dann immer sehr schade für beide.
Ganz ehrlich, ich staune manchmal, wie viel Leidensdruck Menschen für ihren Hund aushalten. Unnötigerweise.
Unnötigerweise oder manchmal auch ein bisschen unverschuldet, wobei ich jetzt kein Freund von bestell deinen Hund im Internet bin. Aber ne, falsche Beschreibung, du hast plötzlich einen Hund auf dem Rastplatz entgegengenommen, der nicht der Beschreibung entspricht und bleibst trotzdem dran, um das irgendwie hinzukriegen. Da bin ich manchmal also wirklich Hut ab, was Leute da leisten. Also das sind teilweise Sachen, wo ich sage, pff, nee, wäre nicht meins, wäre ich raus. Also das ist
Absolut.
schon
Also ich
mal.
verstehe, was du meinst. Das ist aber ein anderer Punkt. Aber der ist auch wichtig, ne? Dass die Leute sich einen Hund bestellen, was anderes bekommen, wo man dann entweder sagen kann, ja, selber schuld, was bestellst du dir sowas? Aber es hilft ja nicht. Also ich bin dann immer,
Ja.
also der Verein ist halt dann suboptimal im besten Falle. Aber ich bin immer für die Leute da, weil die haben sich einen Hund geholt, die stehen jetzt plötzlich da und sagen, was sollen wir tun? Ja, dann ist egal, komm, lass uns jetzt die Situation retten. Sag gerne den Nachbarn nicht im Internet bestellen, aber der ist ja jetzt da, lass uns gucken, was wir tun können. Aber was ich auch meine, ist auch teilweise Welpenbesitzer, die dann irgendwelche, der Hund ist total nervig für die, ne, in deren Leben. Und die machen das
Ja.
aber mit. Und nach 5 Jahren kommen die in die Hundeschule und sagen, ja, also irgendwie können wir vielleicht mal was ändern. Und die haben 5 Jahre lang, haben die totalen Stress. Das finde ich so bewundernswert manchmal, dass die Leute das wirklich so lange mitmachen. Ich hatte einen, der hat den Welpen. Also es gibt ja Welpen, die einfach nicht von ihrem Zuhause weglaufen. Und so der Standardtipp, das verwächst sich, trag die weg, lauf zurück, lauf woanders, ist ja relativ easy. Die haben diesen Golden Retriever mit Keksen gelockt, immer wenn er sitzen blieb. Der ging jetzt mit einem 5-jährigen Retriever spazieren. Der Retriever setzt sich hin, er geht, bis die Leine zu Ende ist, eine 2-Meter-Leine. Dann zieht er einen Keks aus der Tasche, der Hund kommt, nimmt den Keks, setzt sich hin. Er geht wieder die 2 Meter. Und so ist er 5 Jahre lang spazieren gegangen. Und dann rief er mich an und sagte, in einer Woche kommen meine Schwiegereltern, ich hätte da ein Problem, können wir das mal eben ändern? Wir haben es geändert, nicht in einer Woche, aber wir haben es geändert. Aber er hat das 5 Jahre lang gemacht. Und das finde ich wirklich wahnsinnig bewundernswert, wie viel die Leute für ihre Hunde auch machen.
Nur für Hunde, das geht übrigens auch mit Kindern. Ich
Stimmt,
hatte
ja.
mal jemanden, der wirklich. Die hatten eine Gummibärchenpackung dabei und das Kind bekam alle paar Meter ein Gummibärchen. Ich habe mich schon gewundert. Und dann war die Packung leer und da wusste ich jetzt, warum sie es machen, weil da lief das Kind nicht mehr. Da dachte ich, oh, ob die jetzt so richtig in meinem Hundetraining sind.
Also mit dem Kind, mit Gummibärchen, ich find's spektakulär.
Ja, also ich
Wahnsinn.
war auch eher entsetzt.
Sie haben eine Lösung gesucht und gefunden für ein Problem. Dass die
Ja,
Lösung auf
ja.
Dauer mehr Stress macht, ist halt eine andere Geschichte.
Genau. Genau, ja, ich meine, da sind wir vielleicht einfach dann auch durch Studium ein bisschen weitsichtiger. Also wir wissen, was das eine mit, also was dann zukünftig passieren wird. Lass uns mal auf das Buch zu sprechen kommen.
Ja.
Das ist ja auf eurer eigenen Forschungsarbeit entstanden. Wenn ich jetzt euer sage, ist, du bist nicht die alleinige Autorin. Wer hat denn da noch
Genau.
mitgemacht? Und ja, was ist der Inhalt? Erzähl mal.
Also, wir haben das zu dritt gemacht. Das ist irgendwie, es ist einfach so entstanden, dass wir uns dann getroffen haben und einmal wöchentlich getroffen haben und erst ging es um Physio von meinem Hund mit Thomas Busch, dann kam Lars Thiemann dazu. Dann ging es ja in Berlin hoch her mit diesen, es kommt ein neues Hundegesetz, mit diesen Regelungen, und dann wollten auch die Forsten die Dogwalker da im Wald beschränken, sagen wir mal vorsichtig, also ganz lange Geschichte. Und abgekürzt haben wir halt dann letztendlich auch diesen Berufsverband gegründet und. Und darüber haben wir uns halt öfter mal gesehen. Und wir sind zusammen zu einem Seminar von Günter Bloch gefahren und der hat was gezeigt und erzählt. Und Thomas kam auf eine Idee und hat uns das dann vorgestellt. Und wir haben uns das näher angeguckt und haben dann da immer mehr, immer mehr, immer mehr. Also die ursprüngliche Initiative kam von Günther, dann hat Thomas da eine Idee gehabt und dann im Brainstorming, im Austausch, im entwickeln wir das immer weiter. Dann haben wir festgestellt, okay, da scheint was dran zu sein, dass es da solche Dinge gibt, und haben dann erstmal drei Signale uns angeguckt, und mittlerweile sind es 10 in dem Buch. Wir haben nicht alle 10 statistisch untersucht, wir haben 8 statistisch untersucht, wenn ich mich jetzt, wenn ich es jetzt nicht falsch sage. Und letztendlich haben wir dann, ja, wir haben die drei Signale, haben wir auf dem Hundesymposium, was wir organisiert haben, auf der Tagung, die du vorhin angesprochen hattest, haben wir das vorgestellt und haben ein wahnsinnig tolles Feedback bekommen und haben dann eben auch mit dem Verlag gesprochen. Da waren Vertreter vor Ort, die wollten das als Buch haben. Und ja, dann haben wir mehr untersucht und haben auch statistisch geguckt, ist da was dran, ist da nichts dran. Und haben über 1000 Signale untersucht und haben dann letztendlich daraus ein Buch gemacht. Und vielleicht als Fazit kann man sagen, ja, Hunde benutzen Abbruchsignale. Das tun sie. Das sollte auch nicht neu sein, dass ein Hund dem anderen Hund eine Grenze setzt und sagt, lass das. Und was wir herausgefunden haben, sie haben aber auch so eine Art Vokabeln. Also es
Sehr
gibt schon
spannend.
ein Signal, wo wir sagen würden, das heißt jetzt, es reicht. Feierabend. Es gibt ein Signal, was heißt, lass mich.
Ja.
Ne? Es gibt ein Signal auch, lass das, also nicht deine Baustelle zum Beispiel. Und das haben wir alles in dem Buch aufgedröselt. Wir haben also die Variablen zu diesem Signal, weil es sieht ja nicht immer gleich aus. Wir haben auch verschiedene Körpergrößen drin. Ne, also wenn ein Hund jetzt über einem anderen drüber steht und der Dackel will über der Dogge stehen, das ist natürlich manchmal nicht möglich. Aber grundsätzlich, ne, es gibt Variablen von den Signalen. Wir haben Handlungsnetze. Das haben wir, glaube ich, so noch nie in einem Buch gehabt in der Hundewelt. Wir haben im Prinzip einen Ablauf, einen möglichen. Also es gibt so verschiedene Wege. Es gibt nicht eine gerade Linie, wie ein Signal abläuft, sondern es gibt eben diese Varianzen, und die haben wir in Handlungsnetzen zu den Signalen im Buch. Wir haben den Kontext. In welchem Kontext taucht dieses Signal auf als Tortendiagramm? Es gibt ja mehrere Kontexte, in denen es auftauchen kann. Und wir haben die Antworten darauf als Tortendiagramm für die meisten Signale, dass man sehen kann, zu wie viel Prozent kommt da eine Distanzverringerung oder eine Distanzvergrößerung oder eine passive Antwort oder.
Super spannend. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Ich werde eine der ersten sein, die es gelesen hat. Das heißt,
Danke.
nochmal für alle Abbruchsignale bei Hunden. Das ist das Buch und es erscheint im August 26 im Kosmos Verlag.
Ich hoffe, also es sollte jetzt, glaube ich, in der Repro sein, wenn ich richtig informiert bin. Insofern scheint August realistisch. Und ja, also es ist eben Thomas Bosch, Marion Pepper, Lars Thiemann sind die drei Autoren. Und genau, wir haben halt damals gesagt, wir nennen uns Dogwatcher. Das steht, dürfte auch mit auf dem Buch irgendwo draufstehen. Und Haushundeforschung in Berlin, weil wir eben da sehr viel gearbeitet und geforscht haben. Und unter diesem Label haben wir halt auch zusammen dieses Buch geschrieben.
Super spannend. Gibt es schon so einen Vorab-Link zum Bestellen? Weißt du
Es
das?
ist, soweit ich weiß, ist es auf Amazon bestellbar. Bei Cosmos wahrscheinlich
Okay.
auch.
Ja.
Ich weiß nicht, darf ich die Werbung hier machen?
Natürlich darfst du
Amazon,
die
weiß ich
Werbung,
nicht.
dafür sind wir hier.
Also es ist ja eigentlich, es gibt Leute, die haben es schon bestellt, weil es sollte ja schon vor einer Weile rauskommen. Es gibt Gründe, dass es sich so lange verzögert hat. Es hat sich ja wirklich sehr lange verzögert. Das führt jetzt zu weit, aber grundsätzlich sollte es eigentlich schon bestellbar sein, tatsächlich, ja.
Wir packen, also ich forsche noch mal nach und dann packe ich den Link in die Shownotes. Dann hat das jeder für sich, der
Sehr
dieses
gut.
Buch lesen möchte. Ihr müsst das alle lesen. Das ist so wichtig. Abbruchsignale bei Hunden. Wie gesagt, das, also ich glaube, auf dem Markt gibt es sowas nicht. Es gibt noch kein Buch dazu. Es ist
Tatsächlich, Tatsächlich waren wir ja dann bei Günther in Kanada, haben ihm,
Ja.
also wir hatten ihm das ja auch vorgestellt und dann waren wir bei ihm in Kanada und Günther sagte dann nur, geht zu Dorit. Und also Günther Bloch. Und dann sind wir zu Dorit
Ja.
Feddersen-Petersen. Also wir haben sie gefragt, ob sie Zeit hat und sie hat uns nach Kiel eingeladen und wir dachten, okay, wir gehen halt in irgendein Restaurant und bezahlen ihr das Essen und stellen ihr das mal vor. Und dann klingeln wir bei ihr, kommt rein, wollt ihr einen Kaffee? Also unfassbar tolle Frau, wirklich.
Ja.
Bin immer noch sehr, sehr traurig, dass wir sie verloren haben und geht mir auch immer noch nah. Die hat uns unheimlich unterstützt. Sie hat sich das alles angehört. Sie hat Feedback gegeben, sie hat das Vorwort für unser Buch geschrieben, wo wir sehr, sehr, sehr dankbar dafür sind. Und ich muss sagen, sie saß dann irgendwann da und es war total süß und sie sagte dann, warum habe ich das nicht gesehen? Weil im Prinzip haben wir ja ihr Buchausdrucksverhalten ergänzt um diese Signale. Die tauchen ja dort in der Form nicht auf. Und sie sagte, warum habe ich das nicht gesehen? Und das Ding ist, und das haben wir ihr erklärt, sie hatte ja diese Familiengruppen sozusagen, die sie untersucht hat. Und das ist ja auch eine ganz, dieses Buch Ausdrucksverhalten ist ja auch wirklich so eine Art Bibel des Ausdrucksverhaltens. Also das ist ja wirklich umfassend und wirklich gut, auch gut recherchiert mit Fox und wen sie nicht alles erwähnt. Wirklich toll. Und diese Abbruchsignale sehen wir in der deutlichen Form manchmal auch nur ein einziges Mal, wenn ein neuer Hund in die Dogwalker-Gruppe kommt. Und manchmal sehen wir eben nur eine Andeutung, nur einen Blick. Und das steht auch im Buch, steht dann auch ein schöner Satz dazu. Und dann passiert nichts weiter. Und der Anon hat schon verstanden, weil er genau weiß, was folgen könnte. Das war immer einer unserer Standardsätze, wenn wir wussten, dass einer einen neuen Hund in der Gruppe hat, hast du die Kamera mit? Hast du die Batterien aufgeladen? Hast du eine Speicherkarte drin? Weil das einfach sein kann, dass das einmal und nie wieder passiert. Das heißt, auch die Videodokumentation ist sehr, sehr schwierig, das häufig zu dokumentieren. Und trotzdem haben wir übrigens Besonderheit in dem Buch. 59, glaube ich, sind es Videos, die man dann in der Kosmos-App gucken kann. Das heißt, man kann sich das auch angucken, was wir erzählen. Wir haben eben nicht nur Fotos drin, sondern man kann das wirklich auch sehen, wovon wir reden, ne? Also wie die Hunde sich verhalten und so weiter. Von sehr kurzen Videos, manche von den 59 Videos sind auch aus mehreren zusammengeschnitten, mehrere Sequenzen, aber es gibt auch längere Videos. Also die sind jetzt nicht 10 Minuten oder so, aber man kann durchaus all diese Verhaltensweisen sich eben auch per Video angucken.
Wow, das wird richtig, richtig cool. Also, wie gesagt, ich bin super gespannt und freue mich. Also, Kosmos Verlag, August 26. Ich zähle da jetzt drauf. So,
Ich freue mich auf dein Feedback.
jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin nicht ganz so cool findet. Und zwar hast du mal einen Tipp, aber diesmal für unsere HörerInnen. Was können die HundehalterInnen für sich mitnehmen, bei was ihr da rausgefunden habt bei den Abbruchsignalen? Worauf sollten sie achten, um eventuell eingreifen zu können, um eine Hundebegegnung entspannter zu gestalten?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, seit wir an diesem Thema arbeiten, sehe ich diese Signale auch sehr, sehr, sehr viel mehr. Natürlich hat man immer so dieses, man will sie auch sehen, man sucht sie auch, ne, diesen sogenannten Bias, wenn man sich selber beeinflusst, aber es fällt mir leicht, viele Dinge anders einzuschätzen. Also wenn ich weiß, dass eben diese Vokabel heißt, fahr mal runter, mach nicht so doll, dann kann ich das anders laufen lassen, als wenn ich weiß, da knallt es jetzt gleich, weil der sagt, es reicht jetzt mal wirklich. Ich kann einiges besser deuten und lesen. Ich könnte auch sagen, noch besser deuten und lesen. Das kann einem sicherlich helfen. Und man kann vielleicht auch den Kontext manchmal nochmal anders einschätzen, ne? Wenn man genau weiß, welches Signal jetzt was bedeutet.
Auf jeden Fall. Also es ist ja nicht nur für HundehalterInnen wichtig, alle HundetrainerInnen werden das brauchen. Ja, also das ist ja so wichtig, das besser einschätzen zu können, weil wir haben ja ständig diesen Erstkontakt. Ne? Also zumindest wir haben immer unsere eigenen Hunde mit in der Hundeschule. Heißt, wir haben ständig, unsere Hunde haben ständig Erstkontakt zu anderen Hunden.
Also es passiert ja auch nicht nur im Erstkontakt.
Aber überwiegend, nicht? Du weißt ja, der erste Kontakt ist immer der, der kritisch ist. Danach wird es
Ja,
entspannt.
aber nehmen wir uns mal ein Signal raus, das Wegschnappen. Wegschnappen ist das
Ja.
mit Abstand häufigste Signal. Mit, wirklich, wir haben eine Grafik drin, es ist mit Abstand das allerhäufigste.
Ja.
Und das hat man ja auch immer wieder, wenn die miteinander spielen und auch wenn die sich richtig gut kennen, der eine wird zu doll, dann gibt es mal ein Wegschnappen. Dann kannst du auch eine Steigerung geben vom Wegschnappen. Und das ist aber, sind auch Signale, die eben in vertrauten Gruppen sehr viel vorkommen. Also das ist nicht nur im Erstkontakt. Aber ja, da hat man halt auch gerade die sogenannten Endhandlungen der Signale, wenn man es jetzt so nennen möchte. Ne, ich habe ja ein
Yes.
Handlungsnetz und das kann ja an jeder Stelle auch abbrechen. Also jetzt nimmt der eine Hund, nimmt eine Situation wahr, was auch immer es ist. Da nähert sich jetzt, da liegt eine Hündin und da nähert sich jetzt ein Jungrüde schon. Und ist am Imponieren, am Flirten, am sich schön machen. Ne? Er streckt sich, er fiebt vielleicht. Wir haben die sogenannten Sexöhrchen, die schräg hinten oben sind. Er wedelt mit dem Schwanz und kommt näher. Und so, was man halt so richtig gut kennt als Flirten sozusagen. Wenn man es jetzt so interpretieren möchte, als Verhaltensbiologin. Und jetzt hat diese Hündin aber so gar keinen Bock. Ist vielleicht eine ältere Hündin. Die sieht jetzt da diesen Jungrüden ankommen. Also ich vermenschliche jetzt absichtlich bewusst ein bisschen und beschreibe weniger, sondern ne, so, jetzt kommt der da an
Das
und
ist völlig in Ordnung.
flirtet sie an. Sie hat so wirklich gar keine Lust und dann zeigt sie ihn Wegschnappen. Ne, so. Es kann aber sein, dass der dann eine halbe Stunde später wieder ankommt. Also Wegschnappen wäre dann ja das Signal sozusagen in diesem Handlungsnetz die Endhandlung. Und jetzt kommt der an und sie guckt ihn an. Und er sagt, ah, ja, nee, die hatte letztes Mal schon keinen Bock, ich geh mal wieder. Das heißt, dann bricht ja dieses Handlungsnetz da schon ab. Man sieht das Wegschnappen gar nicht mehr, aber der weiß genau, nee, lieber nicht. Und das sind halt die Sachen, ne?
Das meinte ich, dass es im Erstkontakt beziehungsweise zum Anfang des Kontaktes ja immer eher eskaliert, also auf der, ne? Und dann nachher reicht dieser eine Seitenblick teilweise, nicht so, boah, der schon wieder. Und dann sagen sie schon,
Und
okay, ich
was man halt
verstehe.
auch sagen muss, es gibt halt Hunde und wir haben das sehr plakativ wirklich auch geschrieben. Und ich stehe da auch zu, auch wenn es mir sehr leid tut um diese Rassen, aber es gibt einfach Rassen, die sind aus körperlichen Gründen im Prinzip sprachbehindert. Wenn ich keine Rute habe, kann ich nicht mit ihr kommunizieren. Wenn ich keine Lefzen
Ja.
habe oder Lefzen habe, die ich nicht gut bewegen kann, also das ist ja beim Basset schwierig, die Lefzen hochzuziehen. Genauso wie es bei der französischen Bulldogge aus anderen Gründen schwierig ist. Und ich will wirklich kein Rassenbashing machen, aber die können einfach in der Form nicht kommunizieren, wie es andere Hunde dann durchaus auch können. Also es gibt auch Hunde, die nutzen dann eben diese Signale nicht oder andere Signale oder eine andere Intensität aufgrund dessen, dass sie gar nicht so fein abgestuft kommunizieren können aufgrund von körperlichen Begebenheiten.
Ja.
Und das ganz sachlich gemeint, also kein Rassenbashing.
Ja, aber da ist es dann halt auch für die Menschen dahinter nochmal wichtig, dass sie den Blick vielleicht dafür haben, um ihrem spracheingeschränkten Hund zu helfen und ihn vielleicht auch zu retten, manchmal, ne? Und nicht alleine da in dieser Situation stehen zu lassen. So, du hast jetzt schon haben wir mal auch Günther Bloch erwähnt. Kommen wir mal zu dem Kanidensymposium Wolf und Co., das du mitorganisiert hast. Das hat 2017 stattgefunden, hatte, glaube ich, über 300 TeilnehmerInnen und 15 Referentinnen aus der ganzen Welt. Erzähl uns mal ein bisschen von diesem Erlebnis und wie es dazu gekommen ist.
Das, oh, gute Frage. Lange ist her. Ich weiß gar nicht, wie genau wir auf die Idee gekommen sind, wenn ich ehrlich bin. Wir waren auf jeden Fall bei Günther und haben ihm das vorgeschlagen, weil er sagt, er geht dann in Ruhestand. Keiner hat es geglaubt, er hat es
Ja.
wirklich komplett durchgezogen. Passt auch irgendwie zu ihm. Und wir waren bei ihm in Kanada. Der lebt ja in Kanada und sind da mit ihm durch die Prärie gefahren. Und es war wirklich, wirklich eine tolle, tolle 10 Tage. Und er fand es gut, weil er hatte ja Wolf und Co. Eigentlich das Kaninsymposium Wolf und Co. hatte er ja ein paar Mal organisiert. Und wir haben gesagt, was hältst du davon, wenn wir zu deinem Ruhestand da einmal so ein Ding machen, so ein Ding organisieren? Ja, letztendlich haben wir jahrelang ohne Ende dran gearbeitet. Also sagen wir es in kurz, finanziell lohnt sich's null. Aber es war einfach
Meistens.
unfassbar bereichernd. Also es waren über 300 Teilnehmer, wir hatten 15 Referenten. Wir waren selber einmal Referent, waren wir. Und dann hatten wir noch 14 andere. Wir hatten Referenten aus Kanada, aus USA, aus Italien, aus Russland, auch aus Deutschland. Also wir hatten unheimlich viele Referenten, die sehr vielfältige Themen auch hatten und haben über die Wölfe in der Lausitz gesprochen. Mit der Voice-Beauftragten war die, glaube ich, damals dort, wenn mich jetzt nicht irren. Wir haben Gerd Schuster da gehabt, der über die Straßenhunde erzählt hat. Wir haben Günther hat natürlich einen Vortrag gehalten. Wir hatten Kurt Kottrischall da. Und dann hatten wir John Way da, der über die Keuwulfs geredet hat, was für uns Biologen natürlich der Hammer ist, weil eine Art entstanden ist durch eine Hybridisierung, was
Ja.
so als eigentlich unmöglich galt. Aber es ist tatsächlich, und er hat das ja auch ein Biologe, er hat das sehr gut dargelegt, es ist eine eigenständige Art. Und die ist tatsächlich aus einer Hybridisierung, aus einer Vermischung von zwei Arten entstanden. Sehr, sehr spannender Vortrag für mich. Und mein persönliches Highlight war Andrei Pajakow. Das ist ein russischer Wissenschaftler aus Moskau. Und das ist der Mensch, der die Straßenhunde in Moskau untersucht hat. Die hatten 40 Beobachtungsstationen in ganz Moskau, hat er erzählt.
Wow.
Der hat auch diese Geschichte mit den U-Bahn-Hunden. So haben wir versucht, ihn zu kriegen, weil da war er, ne, wurde
Ja.
immer er erwähnt. Und wir mussten dann irgendwann wirklich mit einer kyrillischen Tastatur und russisch sprechenden Kunden eine Einladung auf Russisch schicken, damit dieser Mensch überhaupt das bekommen hat und kommen konnte. Also es war ein langer Weg, ihn zu kriegen. Wir haben ihn bekommen. Er ist ein unglaublich bescheidener und begeisterter Wissenschaftler. Der hat so viel Spaß gemacht beim Symposium. Er wollte alles wissen. Er hat Fragen gestellt. Es ist ein Mensch mit einem irren Resümee, was Wissenschaft angeht, und ist so neugierig und macht so einen Spaß, ist so offen für alles, ist so begeistert von allen Sachen. Wir wussten, dass er kommt. Und wir haben tatsächlich dann alles gedolmetscht auf Deutsch und Englisch und Russisch. Also man konnte jeden Vortrag in allen drei Sprachen hören. Und das Russisch haben wir tatsächlich ihm zu Ehren organisiert, damit er auch wirklich alles mitkriegt, weil er kann Englisch aber nicht sehr gut oder nicht so gut vielleicht. Und wir haben tatsächlich, ja, das haben wir, und es war wirklich ein Highlight. Dieser Mensch war mein persönliches Highlight, dass man als jemand, der so viel wissenschaftlich erreicht hat, der so ein Resümee hat, immer noch so bescheiden, begeisterungsfähig und offen für neue Sachen ist, der nicht sagt, ich weiß es, Punkt, sondern der dasteht und sagt, ach wirklich, wie toll, lass uns weiterdenken. Mein Highlight wirklich war er.
Wahnsinn. Also bei mir poppt jetzt auch wieder diese ganze Arbeit dahinter auf, dann diese 3 Tage, wo ihr euch austauschen könnt. Wahnsinn, wirklich. Ich denke.
Ich habe das mit denselben organisiert, mit denen ich das Buch geschrieben habe und einer Schulfreundin von mir. Ohne die hätten wir das nicht hingekriegt. Die ist ein Organisationstalent. Die hat auch uns die 3 Tage vor Ort dann komplett den Rücken freigehalten. Also ohne Christina wäre das in der Form wirklich nicht zustande gekommen. Und da sind wir extrem dankbar, dass wir Christina mit dabei hatten, muss man ganz klar sagen.
Ja, also ja, man braucht einfach ein super Team dahinter. Ich denke mal, eine Wiederholung ist leider nicht geplant. Sehr schade.
Wir wollten 2020, wir hatten es geplant,
Ja.
wir hatten fast alle Referenten, wir hatten auch aus Australien und so, also wir waren wirklich wieder weltweit unterwegs und hatten da ganz viel organisiert. Und dann haben wir gerade noch, weil irgendwann sagte halt das Hotel, wenn ihr jetzt absagt, kostet das einen großen fünfstelligen Betrag, nur für die Absage. Und wir haben
Ja.
gerade noch rechtzeitig stornieren können, weil 2020 kam dann der Lockdown. Und
Ich überlege gerade, ihr
jetzt.
hattet schon Tickets rausgegeben, ne? Ich glaube, ich hatte sogar schon Tickets
Wir
dafür. Ja.
mussten Geld
Ja.
zurücküberweisen. Wir mussten, ja, es war sehr, sehr
Ja.
traurig. Und dann war ja immer nicht klar, darf man nicht, wie darf man.
Ja.
Und dann, man saß ja in diesem Raum, da saßen ja die 300 Leute und wir haben immer wieder die Türen aufgemacht und Pausen gemacht. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir da alle mit Masken hätten sitzen müssen, die kommenden Jahre.
Ja.
Das wäre schon, ich habe kein Problem mit Masken, aber das wäre schon über die ganzen Stunden echt eine Belastung auch für die Leute gewesen. Und
Ja.
deswegen haben wir uns dann erstmal entschlossen, es nicht zu wiederholen. Und jetzt sind wir vier gespalten. Teile von uns würden, Teile von uns würden nicht. Sagen wir es mal so.
Also falls ihr da jetzt einen Anstoß braucht, ich wäre dabei.
Sehr schön. Gut zu wissen.
Ich wäre sogar dabei, das mit euch zu organisieren.
Oh. Sehr schön.
Oh, habe ich das jetzt gerade gesagt? Bin ich eigentlich wahnsinnig? Oh Gott, ihr habt das alle gehört, nicht?
Wir haben tatsächlich vor kurzem so ein Angebot auch von jemand anders bekommen, von einer anderen Person, die sagte, ich wäre dabei.
Also, gut, dann wächst das Team ja jetzt. So, Marion, wir sind schon so lange dabei. Ich könnte jetzt hier noch Stunden mit dir sprechen, aber wir müssen langsam die Kurve kriegen, weil sonst wird das ja hier eher ein Hörspiel. Und ich glaube, so 2 Stunden hört sich dann doch hier niemand an. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, hey Mensch, mit der Marion möchte ich unbedingt zusammenarbeiten, wo finden die HörerInnen dich? Also was ist so dein bestes Einfalltor? Genau. Also wie treten sie am besten mit dir in Kontakt?
Ich habe eine Webseite, hundeschule-pepper.de, relativ
Kommt in die Shownotes.
einfach, vielen Dank. Und dann, ja, da kann man ein Angebot aussuchen und man kann Kurse kann man online buchen, Training kann man online anfragen, dann kann man all seine Informationen eingeben. Ich bin auch telefonisch erreichbar. Nummer steht dann auch auf der Webseite natürlich. Genau, also wenn jemand sagt, er möchte gerne mit mir arbeiten, sehr gerne. Alle Infos dazu gibt es auf der Webseite. Ich bin in Berlin-Spandau. Hauptsächlich unterwegs und mein Platz, Welpenkurse und Co. sind in Reinickendorf. Das ist ein bisschen weit auseinander. Das liegt einfach daran, dass es dass, ja, Plätze, Hundeplätze in Berlin begrenzt vorhanden sind. Und ich schon froh
Ja,
bin,
und wenn
dass
man
ich dort.
einmal einen hat, behält man den.
Genau, ich bin dort auch nur Teilzeituntermieter sozusagen.
Genau, deine Webseite kommt in die Shownotes, so könnt ihr, also können alle HörerInnen darauf zurückgreifen. Gut. So, dann machen wir, wird's jetzt schnell. Und zwar, ich stelle dir ein paar kurze Fragen und du antwortest einfach so, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Also keine langen Überlegungen. Bist du bereit?
Ich versuch's.
Dein Lieblingshundebuch oder dein Lieblingshundefilm?
Gibt zu so viele. Ich glaube, das, was ich am meisten gelesen habe, ist Ausdrucksverhalten von Dorit Feddersen-Petersen, weil es einfach für unsere Arbeit wichtig war. Das ist, glaube ich, das meistgelesene Buch auf jeden Fall.
Nenne einen Gegenstand, den du, wenn du mit deinen Hunden unterwegs bist, immer dabei hast.
Mich.
Nenne ein Wort, das dich mit deinen Hunden am besten beschreibt.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, gehen wir weiter.
Team, würde ich
Ach,
sagen.
da bist du ja doch. Lieblingshunderasse.
Ich hatte bisher mal Mischlinge, aber ich weiß, Abkrankheiten, Überzüchtung und so, aber vom Verhalten her, ich mag die Schäferhunde echt gern. Den klassischen deutschen Schäferhund, ich mag die eigentlich echt gern. Aber ich mag auch viele andere.
Dann wird bestimmt noch mal was einziehen. So, was war dein ungewöhnlichster Wunsch eines Kunden, einer Kundin, der dir jemals gestellt wurde?
Wunsch.
Egal ob realistisch oder nicht.
Da gibt es so viele. Ich glaube, so ein Highlight war, dass sie eine meinte, also sie möchte jetzt den Hund darauf trainieren, dass er drin die Toilette benutzt, weil der soll ja nicht rausgehen, dann wird er dreckig.
Wow. Das ist ungewöhnlich. Also, das hatte ich noch nicht. Da bin ich auch ein bisschen sprachlos.
War ich auch? Ich habe das auch nicht gemacht. Also das. Ich habe versucht, dir zu erklären, raus für Hunde wichtig, aber.
Gut, welches Abenteuer, das kann jetzt ein Ort oder eine Aktivität sein, möchtest du mit deinen Hunden mal erleben?
Ich würde gerne mit meinem Hund nochmal in der Eifel wandern gehen. Das habe ich mit einer Hündin mal gemacht. Das war unglaublich toll.
Ja, sag Bescheid, ich komme dann rum, ist ja bei uns hier nebenan, ne?
Sehr gut.
Lieblingsplatz mit deinen Hunden?
Lieblingsplatz. Jetzt in der Wohnung?
Egal.
Also am liebsten bin ich mit meinem Hund momentan einfach draußen im Auslaufgebiet. Also wir haben hier ein Auslaufgebiet um die Ecke unterwegs und genieße das Wetter.
Sehr gut. Dein Lieblingshundezitat?
Ist nicht direkt ein Hundezitat, ist von Günter Bloch, der dann immer sagte, jetzt lassen wir doch mal die Tiere in Ruhe.
Dein Lieblingsmythos aus der Hundeszene?
Mein Lieblingsmythos? Habe ich keinen. Ich mag keine Mythen, ne? Deswegen gibt es keine
Ja.
Lieblingsmythen.
Nee, mögen tue ich sie auch nicht, aber es gibt ja so welche, die immer wieder aufpoppen.
Ich mag keine Extreme. So, also wenn dann immer heißt, das machen die unter sich oder ich muss alles regeln, Ich finde den Mittelweg immer ganz gut.
Das stimmt. Ich sage auch immer, wir stehen relativ in der Mitte und rechts und links sind die Extreme. Aber wir gehen den Mittelweg. So, Marion, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wie gesagt, ich hätte jetzt noch, wir hätten noch Stunden damit zubringen können. Vielleicht gibt es ja wieder mal eine Wiederholung.
Sehr gern.
Du hast so viel spannende Dinge jetzt noch in der Pipeline. Ich freue mich auf das Buch. Wer mehr von dir möchte, und ich denke, das werden einige sein, finden dich über deine Webseite. Und wie gesagt, im August kommt das Buch Abbruchsignale bei Hunden. Das müsst ihr unbedingt lesen. Und alle Links findet ihr wieder in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine Bewertung oder ein Feedback. Das hilft uns wirklich sehr. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Hundewerk. Zwischen Napf und Netzwerk, wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.